Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Ellen Hering.
Coronavirus, Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, Coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos.
Es gibt noch Orte auf der Welt, an denen man Witze über Corona macht. Diese tanzbare Aufklärungskampagne übers Händewaschen und das richtige Niesen und Husten stammt aus Mexiko. Sie ist wahrscheinlich erfolgreicher als manches Piktogramm über dem Waschbecken. Das Land ist bisher weitgehend verschont vom Virus, genauso wie andere Länder Lateinamerikas. Aber das ist wohl nur eine Frage der Zeit, denn in den USA gibt es bereits mehrere tausend Infizierte und über 50 Todesfälle. Über die Lage in San Francisco berichten wir gleich und blicken auch in andere Teile der Welt, die normalerweise in der Corona-Berichterstattung nicht im Fokus stehen. Ägypten, die Demokratische Republik Kongo und Australien. Ein Drittel der Bevölkerung in San Francisco hat asiatische, überwiegend chinesische Wurzeln. Das wird in der Corona-Krise zum Problem. Sie stehen unter Generalverdacht. Noch vor kurzem leugnete Präsident Trump den Ernst der Lage. Jetzt gelten aber in vielen Teilen des Landes dieselben Einschränkungen wie in Europa, auch in Kalifornien. Markus Schuler berichtet.
Flatten the curve, das ist der Satz der Stunde. Dafür sorgen, dass die Kurve mit Neuinfektionen nicht zu schnell und zu stark ansteigt. Denn das würde unweigerlich zu einer Überlastung der Krankenhäuser in den USA führen. Das, was in Italien passiert, will der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, vermeiden. Fast 30 Millionen Menschen leben in dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA. Und fast stündlich melden die Behörden hier Neuinfektionen. Jetzt fordert Newsom Personen ab 65 Jahren auf, sich in Selbstquarantäne zu begeben. Das Wichtigste ist jetzt, unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu schützen. In unserem Staat gibt es ungefähr 5,3 Millionen Menschen, die 65 Jahre und älter sind. Der Schutz der älteren Bevölkerung ist das eine. Der Bundesstaat hat aber auch ein großes Problem mit Obdachlosen. Mehr als 108.000 leben auf der Straße. In einem Staat, dessen Wirtschaftskraft an fünfter Stelle in der Welt steht, noch vor Großbritannien. Die Obdachlosen will Newsom in den kommenden Tagen von der Straße holen und in Motels einquartieren.
We are in real time procuring hotels and motels to convert to appropriate sites.
Städte, die normalerweise täglich vor dem Verkehrsinfarkt stehen, wirken zum Teil wie ausgestorben. Chinatown zum Beispiel, ein Stadtteil, der genauso zu San Francisco gehört wie seine berühmte Brücke oder die Gefängnisinsel. Gimme Park Lee führt normalerweise Touristen durch den Stadtteil. In diesen Tagen hat sie aber weniger zu tun. Die meisten Touristen sind wegen des Einreisestopps verschwunden.
People aren't coming. They're not coming. Because of those concerns about coronavirus.
Ein Drittel der mehr als 800.000 Einwohner von San Francisco hat Wurzeln in Asien, vor allem in China. Chinatown ist die größte und älteste Kommune in ganz Nordamerika. Eine Touristenattraktion ist das Geschäft von Kevin Chan. Seit 58 Jahren stellt seine Familie hier Glückskekse her. Aus dieser Spritze da kommt der Teig. Er braucht 6 Minuten, bis er fertig gebacken ist. Und wenn der Keks noch weich ist, muss er innerhalb von 4 Sekunden gebogen werden. Ansonsten bleibt er flach. Stolz zeigt Kevin auf seine Maschine, die die Glückskekse weich und formbar ausspuckt. Die Stahlteile kommen aus Deutschland, sagt Chan, der eine Baseballmütze mit aufgestickter US-Fahne trägt.
The Germans.
26 Millionen Touristen sind im vergangenen Jahr nach San Francisco gekommen. Sie haben Milliardenbeträge in der Stadt gelassen. An diesem Montagnachmittag verirren sich Touristen nur selten in die Ross Alley mit der Hausnummer 56. Die Europäer, die deutschen Touristen, seien plötzlich verschwunden, sagt Chan.
And we had a lot of Germans come by here, the Europeans too. So I'm gonna miss the Germans.
Was Chen vor allem schmerzt, ist ein deutlicher Auftragsrückgang der umliegenden Restaurants. Viele haben schon seit Wochen geschlossen, einige mussten bereits Mitarbeitende entlassen. Auch die Bestellungen für Veranstaltungen im benachbarten Silicon Valley seien zurückgegangen, erzählt Chen. Die Leute denken, dass Chinesen das Virus in sich tragen. Wir sind hier in Chinatown. Sie glauben, sie könnten sich bei uns anstecken. Immer wieder tauchen in den sozialen Medien Videos auf, in denen chinesischstämmige US-Amerikaner von ihren Landsleuten aufgefordert werden, sich in Quarantäne zu begeben, wie dieses Video auf Facebook, in dem ein Hotelmanager mit einem asiatischstämmigen Hotelgast diskutiert.
If you're from China, I need to know.
Because why?
Because there's a coronavirus going around, and anyone from China, I am told, has to be picked up and quarantined for 2 weeks.
Chen sagt, er getraue sich nicht mehr zu räuspern, wenn Kunden in sein Geschäft kommen, aus Angst, sie könnten denken, er habe das Virus. Chen meint, bekämpft das Virus, nicht die Menschen.
I want to tell the people, it says, fight the virus, not the people, okay?
Wir blicken heute in der Weltzeit in Sachen Coronavirus mal nicht nach Europa, sondern in andere Länder auf dem Globus. Jetzt machen wir mal Station in Ägypten. Ägypten hat in Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher nur einmal Schlagzeilen bei uns gemacht, nämlich als der erste Deutsche verstarb. Das war nämlich ein Tourist, der ist in Ägypten unterwegs gewesen. Jörn Blaschke ist unser Korrespondent in Kairo. Herr Blaschke, wie ist denn die Lage jetzt? Hat man darauf irgendwie reagiert?
Na, darauf, dass der Deutsche gestorben ist, jetzt nicht im Einzelnen. Es ist so, dass es gestern, das ist die aktuellste Zahl, die ich habe, 126 Fälle von Corona-Erkrankten gibt in diesem Land oder gab. Denn 26 von diesen 126 sollen bereits wieder als genesen entlassen sein. Man hat staatliche Kontrollen eingeführt. Wenn man zum Beispiel in Kairo landet mit dem Flugzeug, dann wird da per se erstmal Fieber gemessen bei jedem, der einreist. Man muss eine Einreisekarte ausfüllen. Und dann wird tatsächlich auch nochmal telefonisch nachgefasst. Also geht es Ihnen immer noch gut, wird dann am nächsten Tag beispielsweise gefragt. Also man hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Das sind alles staatliche Maßnahmen. Und wenn jemand tatsächlich als infiziert erkannt wird, dann geht er auch in ein staatliches Krankenhaus in Quarantäne.
Und wie funktioniert so das Gesundheitssystem in Ägypten? Kommt da jeder ran oder fallen da auch manche durchs Raster?
Es gibt mittlerweile den Versuch, sowas wie eine Obamacare einzuführen. Das ist noch ein Versuch. Es gibt private Krankenversicherungen, die man abschließen kann. Und es gibt die vielen Menschen, die nicht krankenversichert sind, die sich aber im Falle einer Erkrankung durchaus an den Staat, an das Gesundheitsministerium wenden können. Jetzt gehe ich mal über Corona hinaus. Wenn es beispielsweise um Herz-OPs geht oder so, dann springt der Staat eben ein. Das ist ein relativ langwieriges Verfahren, aber es funktioniert. Und so ist es jetzt auch in diesem Fall. Wer sich krank fühlt, geht normalerweise nicht sofort zum Arzt, sondern geht in eine Apotheke. Apotheker haben hier oft die Funktion von Ärzten.
Und werden denn in so Apotheken dann auch Tests gemacht?
Nein, die Tests, soweit ich weiß, finden nur in staatlichen Stellen statt, also Krankenhäusern oder aber einem Gesundheitszentrum hier in Kairo beispielsweise. Es gibt in privaten Krankenhäusern diese Tests nicht. Und das ist dann eben auch die Konsequenz, dass man dann, wenn man als Corona-infiziert gilt, nicht in ein privates Krankenhaus kommt oder in Hausquarantäne sich selber begibt, sondern man kommt dann eben in ein staatliches Krankenhaus und das möchte man eigentlich nicht.
Warum nicht?
Es ist nicht unbedingt das Geld vorhanden für alle medizinischen Behandlungen. Man neigt dann eben auch, sagen wir mal vorsichtig, zu improvisieren beispielsweise. Also das ist eher so das Kranken- und Gesundheitssystem, wie man es in Ägypten kennt.
Jetzt gibt es ja in Sachen Coronavirus in Europa so Präventionsmaßnahmen wie die Quarantäne zu Hause oder dass Massenansammlungen vermieden werden und auch verboten werden. Ich stelle mir das in so einer Stadt wie Kairo extrem schwierig vor, sowas zu verbieten, wenn ich mir diese überfüllten Märkte vorstelle und so weiter und auch die Menschen, die ja teilweise von einem Tag auf den anderen ihr Geld verdienen müssen und nicht einfach 2 Wochen zu Hause bleiben können. Ist es sowas denn umsetzbar? Kann man sich das vorstellen?
Es wird mittlerweile durchgezogen, relativ konsequent. Also die Schulen haben mittlerweile zu, Universitäten sind geschlossen worden, zumindest erstmal für 14 Tage, dann wird man weitersehen. Man ist dazu gehalten, jetzt nicht mehr unbedingt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Das ist allerdings alles relativ schwer tatsächlich durchzusetzen, da haben Sie vollkommen recht. Aber ich habe es auch erlebt in diesem Land, dass es Ausgangssperre gab über 3 oder 4 Monate. Das war eine nächtliche Ausgangssperre. Die wurde konsequent eingehalten. Das ging gar nicht anders, weil einfach Sicherheitskräfte auf der Straße waren. Und wenn man das will, kann man es durchaus machen. Die Frage ist, wie lange kann man sowas tragen? Sie sagten gerade, es sind die Leute, die von jetzt auf gleich irgendwie arbeiten müssen. Die müssen sich irgendwie ernähren. Sie haben vollkommen recht. Das heißt, das System wird wahrscheinlich irgendwann ausgehöhlt werden, wenn es denn dazu käme. Aber tatsächlich, es gibt Gerüchte, die sind allerdings auch schon wieder dementiert worden, dass eine Ausgangssperre verhängt werden solle.
Sie haben ein unglaublich großes Berichtsgebiet. Sie sind auch zuständig für den Jemen, für den Irak, Sudan, Saudi-Arabien und noch einige Länder. Haben Sie eigentlich einen Überblick, wie die aktuelle Lage dort überall aussieht? Kann man den überhaupt haben?
Naja, also wir müssen natürlich so ein bisschen in diese Richtung gucken. Einerseits, zum anderen interessiert es uns selbst, weil das Berichtsgebiet eben nicht bedeutet, dass wir nur in Kairo sitzen, sondern eben auch normalerweise dahin fahren. Und also gucken wir natürlich auch danach, welche Länder sind eigentlich noch offen. Und um uns herum sind jetzt eigentlich keine mehr offen. Ich glaube, ich könnte theoretisch noch von der Türkei aus illegal nach Syrien einreisen, nach Idlib gerade. Das ginge noch. Aber alle anderen Länder sind im Prinzip mittlerweile verschlossen für uns.
Es gibt ja Erfahrungen andererseits auch mit anderen Epidemien wie Cholera und so weiter in Ihrem Berichtsgebiet. Vielleicht hat man daraus ja auch was gelernt.
Also aus der Cholera hat man nicht gelernt. Das sieht man daran, dass es jedes Jahr wieder Cholerafälle im Nordirak beispielsweise gibt. Also es wird dann eben nicht flächendeckend mit Chlor gegen Cholera vorgegangen, sondern die Leute bedienen sich weiterhin der Brunnen, die sie in ihrem eigenen Haus buddeln. Wenn man jetzt die Golfländer ansieht, Saudi-Arabien, Kuwait und so weiter, die gehen schon relativ rigoros damit um, die führen Tests durch, die haben Reisesperren verhängt. Also es gibt keine einheitliche arabische Linie, sondern es gibt einzelstaatliche Entscheidungen, von denen man denken kann, in dem einen Fall, ja, das ist ganz gut, und im anderen Fall wünscht man sich, dass es so ein bisschen mehr wäre. In Ägypten denke ich dann manchmal, naja, also es ist in einem Land, in dem 100 Millionen Menschen wohnen, einfach extrem schwer damit umzugehen. 20 Millionen Menschen leben allein im Ballungszentrum Kairo. Wie will man, wenn es dann tatsächlich zu einer katastrophalen Ausbruchswelle käme hier, wie wollte man damit umgehen? Also muss man schon so ein bisschen auch als Korrespondent dann doch darauf achten, dass wir uns hoffentlich nicht anstecken.
Das hoffe ich auch. Vielen Dank, Björn Blaschke nach Kairo. Das neue Coronavirus breitet sich zunehmend auch in Afrika aus. Staaten wie Namibia oder Madagaskar streichen Flüge oder schließen ihre Häfen für Kreuzfahrtschiffe. In Südafrika stieg die Zahl der Nachweise auf über 50. Darunter sind Rückkehrer aus Europa und den USA. Dabei ist Ebola in manchen Ländern noch nicht einmal besiegt. Und nun kommt gleich das nächste Virus. Antje Diekans war in der Demokratischen Republik Kongo.
1500 kongolesische Franc kosten einfache Atemschutzmasken bei einem Straßenhändler in der Hauptstadt Kinshasa. Das ist nicht mal 1 Euro, aber dreimal so viel wie vor wenigen Tagen. Die Preise steigen, seit der Gesundheitsminister vergangene Woche über den ersten Corona-Fall im Land informierte. Der Patient ist ein Kongolese, der in Frankreich lebt. Als er auf dem Flughafen in Kinshasa ankam, schien er noch gesund. Doch das änderte sich kurz darauf, so der Minister. Er kam mit Symptomen wie Fieber, Husten und einer Erkältung in ein Krankenhaus. Wegen dieser Krankheitsanzeichen und weil er aus einem betroffenen Land kam, waren die Behörden alarmiert. Er wurde vor wenigen Stunden positiv auf Covid-19 getestet. Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet, dass sich das Virus in einem Land wie dem Kongo besonders schnell ausbreiten könnte, zum Beispiel wegen der schlechten Hygienebedingungen. In der Hauptstadt Kinshasa sind sich viele Menschen der besonderen Risiken in ihrem Land bewusst. Ich habe Angst wegen der Bedingungen, unter denen wir leben. Wir können uns leicht anstecken. Unsere Regierung und das Team, das schon bei der Ebola-Epidemie im Einsatz war, müssen sich jetzt dafür rüsten, dieses Virus zu bekämpfen. Wir haben nicht die Mittel und wir haben andere Epidemien. Gerade haben wir Ebola besiegt. Und sobald das vorbei ist, kommt das nächste Virus. Das ist nicht gut. Wir Kongolesen haben Angst vor Krankheit und Tod. An Ebola sind in den vergangenen 2 Jahren fast 2300 Menschen im Kongo gestorben. Die Epidemie verbreitete sich erst sehr schnell. Doch neue Impfstoffe und Medikamente halfen dann, Ebola unter Kontrolle zu bekommen. Vor einigen Tagen wurde die offiziell letzte Patientin aus einem Krankenhaus im Osten des Landes entlassen. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus zeigte sich erleichtert.
This is very good news.
Das sind sehr gute Nachrichten, nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt. Ich erinnere mich, wie alle wegen Ebola besorgt waren, besonders wegen der Hilfskräfte, die so viel im Kampf gegen Ebola geleistet haben. Ihnen ist es zu verdanken, dass wir jetzt 2 Wochen ohne einen neuen Ebola-Fall verzeichnen. Im April will die WHO entscheiden, ob der internationale Gesundheitsnotstand wegen Ebola aufgehoben wird. Doch jetzt ist die nächste Bedrohung da. Nach dem ersten Corona-Fall wurde bald eine zweite Infektion bekannt. Die Menschen zweifeln, dass die Regierung die Verbreitung eindämmen kann. Der erste Patient hat sich selbst im Krankenhaus gefilmt. Das Video kennt inzwischen fast jeder in Kinshasa, sagt Radiojournalist Edmond Isuba. Jeder in Kinshasa weiß, dass der Patient nicht gut ernährt wird, dass sich nicht gut um ihn gekümmert wird. Jeder kennt das Krankenhaus, in dem er ist. Die Regierung scheint diese Epidemie nicht ernst zu nehmen, obwohl sie sagt, dass sie sich schon vor dem ersten Fall gut vorbereitet hat. Das Gesundheitsministerium sagt weiter, dass die zuständigen Stellen im Kongo mit dem Ausbruch fertig werden könnten. Eine Maßnahme ist, dass alle Reisenden aus Ländern mit Corona-Fällen bei der Einreise in den Kongo jetzt unter Quarantäne gestellt werden sollen.
Das Coronavirus weltweit, das ist heute unser Thema. Über die Situation in Kalifornien, Ägypten und in der Demokratischen Republik Kongo haben wir gerade berichtet. Nun richten wir den Blick nochmal in eine andere Richtung, nach Australien. In Australien, da leben ungefähr 25 Millionen Menschen, aber die haben ziemlich viel Platz. Auf einem Quadratkilometer verlieren sich nur 3 Menschen. Im Vergleich dazu sind es bei uns 232 und in Italien zum Beispiel sind es 200. Also könnte man ja daraus schließen, dass in Australien das Ansteckungsrisiko mit dem Coronavirus extrem niedrig ist. Aber trotzdem hat Australien sogar schon Schlagzeilen gemacht mit Corona, weil sich nämlich Tom Hanks dort bei Dreharbeiten angesteckt hat. Andreas Stummer ist jetzt in Sydney in der Leitung. Herr Stummer, wie hat Tom Hanks das denn geschafft?
Angesteckt hat sich Tom Hanks bei Dreharbeiten an der Gold Coast. Baz Luhrmann, der australische Regisseur von Moulin Rouge, von Romeo und Julia oder von Der große Gatsby, dreht dort gerade ein Biopic über den Karrierestart des jungen Elvis Presley. Und Tom Hanks spielt in diesem Film Elvises Manager, Colonel Tom Parker. Alles lief eigentlich bestens, bis ein Crewmitglied positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Also hat man erstmal die Produktion gestoppt, jeder wurde getestet und Tom Hanks war einer der wenigen, der sich tatsächlich angesteckt hatte.
Gelten denn ansonsten, wenn man jetzt nicht gerade bei Dreharbeiten ist, wo man ganz kuschelig beieinander ist, gelten denn im dünn besiedelten Australien ansonsten andere Vorsichtsmaßnahmen als jetzt in Europa zum Beispiel?
Eigentlich nicht, denn man darf nicht vergessen, Australien ist zwar flächenmäßig riesengroß, aber es ist auch eines der urbanisiertesten Länder der Welt. Gut 90% der 25 Millionen Australier leben in Städten. Die wenigen, die weit draußen und 2 Stunden vom nächsten Nachbarn weg wohnen, brauchen sich erstmal keine Sorgen zu machen. Aber wie gesagt, in den Städten ist auch das tägliche Leben eigentlich noch nicht betroffen. Kinos, Restaurants, Einkaufszentren haben geöffnet, Supermärkte haben jetzt reagiert und haben besondere Öffnungszeiten eingerichtet für ältere und deshalb für mehr gefährdete Kunden. Nicht notwendige Ansammlungen von mehr als 500 Menschen sind ab sofort verboten. Die Ausnahmen sind der öffentliche Nahverkehr, Arbeitsplätze, Großbaustellen, Bürotürme und so weiter, Krankenhäuser, Notdienste, aber alles andere ist abgesagt.
Sie haben jetzt gerade vorher gesagt, die Supermärkte haben so spezielle Öffnungszeiten für besondere Risikogruppen eingeführt. Das finde ich ja interessant, gibt es zum Beispiel bei uns noch nicht. Gab es denn in Australien auch diese Hamsterkäufe, die die Supermärkte dann zu diesen Maßnahmen veranlasst haben?
Panik gibt es hier wirklich keine, aber Hamsterkäufe hat es hier auch gegeben. Es gab auch Bilder im Internet und in den sozialen Medien, wo sich 3 Frauen um die letzte Rolle Klopapier geprügelt haben in einem Supermarkt. Viele Australier haben einfach in den Medien gesehen, dass in China und vor allen Dingen in Europa ganze Landstriche über Wochen unter Hausarrest gestanden sind oder immer noch stehen und haben dann auch einfach mal vorsichtshalber die Supermärkte gestürmt. Toilettenpapier, wie gesagt, ist auch hier Mangelware. Aber es gibt wirklich noch genug gesunden Menschenverstand. Denn Australien ist nun mal ein Inselkontinent, hat den Vorteil, sich völlig abschotten zu können, falls nötig. Und so weit sind wir hier noch nicht, dass wir hier mehr oder weniger jeden Tag ums nackte Überleben kämpfen müssen. Schon gar nicht im Supermarkt.
Herr Stummer, wie steht denn Australien überhaupt so im Weltvergleich da?
Also Australien ist bisher vergleichsweise noch mit einem blauen Auge davongekommen. Es gibt nachgewiesen 300 Personen, die mit Covid-19 infiziert sind. Davon wird nur ein einziger als schwerwiegend eingestuft momentan. Todesopfer hat es bisher 5 gegeben, die beiden letzten am vergangenen Wochenende. Und pro 1 Million Einwohner sind das in Australien 12 Fälle. Zum Vergleich, in Deutschland sind es derzeit 70 und in Italien über 400. Und trotzdem hat man heute die Flughäfen komplett abgeriegelt. Wer nach Australien rein will, jeder Reisende, der per Flugzeug aus dem Ausland in Australien ankommt, egal ob Australier oder Ausländer, muss sich selbst 14 Tage lang zu Hause oder im Hotel in Quarantäne begeben. Wer das nicht tut, riskiert Strafen bis zu 7.500 Euro und eine mögliche Zwangsquarantäne. Wie das überwacht und geprüft werden soll, das hat bisher zwar noch niemand erklärt, aber wie gesagt, diese Maßnahmen greifen jetzt und vor allen Dingen gilt das nicht nur für Menschen, die hierher kommen wollen, sondern auch die auch hier bereits hier leben und zurückkommen, dass diese Zahlen einfach vor allem im weltweiten Vergleich nicht noch höher gehen.
Und wie ist das Gesundheitssystem aufgestellt? Kann da jeder kommen? Fasst es alle oder fallen da auch manche Menschen durchs Raster?
Es gibt in Australien eine staatliche Krankenversicherung, genannt Medicare. Finanziert wird Medicare durch eine Abgabe, die jeder Verdienende leisten muss. Das sind 1,5% des zu versteuernden Einkommens. Wer allerdings über 55.000 Euro im Jahr verdient, muss 2,5% abgeben. Und das garantiert die medizinische Grundversorgung von Bürgern und jedem, der wie ich zum Beispiel eine ständige Aufenthaltsgenehmigung in Australien hat. Wer arbeitslos ist oder ein Sozialfall ist, bekommt Medicare umsonst. Verglichen mit Deutschland klingt die Abgabe nach nicht sehr viel. Medicare deckt aber nicht unbedingt alles ab. Also zum Beispiel der Besuch beim Allgemeinarzt ist kein Problem, Beratungsdienste auch kein Problem. Die Behandlung und der Aufenthalt im staatlichen Krankenhaus sind auch umsonst. Zahnarzt- oder Augenarztbesuche sind nur teilweise abgedeckt. Dafür muss man dann private Zusatzversicherungen abschließen. Krankenwagen, Nottransporte sind in der Regel nicht abgedeckt. Dafür werden aber verschreibungspflichtige Medikamente zum Beispiel bezuschusst. Es gibt schon private Krankenhäuser, in die man nur kommt, wenn man auch dementsprechend bezahlt. Aber die Regierung hat schon angekündigt, dass niemand an der Coronavirus-Krise verdienen wird. Würden Intensivbetten gebraucht, dann würden die nicht nach Einkommen, sondern nach Notwendigkeit belegt. Egal jetzt, ob staatliches oder privates Krankenhaus. Und deshalb fällt hier wirklich niemand durchs Raster. Das heißt, anders als in den USA wird niemand weggeschickt, weil er nicht bezahlen kann. Oder Doktoren oder Hospitäler verweigern eine Behandlung, nur weil der Patient möglicherweise finanziell nicht besonders gut gestellt ist.
Vielen Dank, Andreas Stummer, nach Australien für diese Informationen. Dankeschön, machen Sie es gut, bleiben Sie gesund.
Danke.
Das war die Weltzeit zum Thema Coronavirus mit einem Blick raus aus Europa, hinein in andere Teile der Welt. Asien haben wir außen vor gelassen, weil wir darüber noch gesondert berichten wollen. China, Taiwan, Hongkong, Singapur, Südkorea. Diese Länder haben das Virus anscheinend ziemlich gut unter Kontrolle gebracht. Stimmt das? Und wenn ja, wie haben sie das geschafft? Dazu mehr demnächst im Podcast der Weltzeit. Tschüss bis dahin, ich bin Ellen Hering. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.